Dieser Vergleich ist unpassend und war doch in letzter Zeit immer mal wieder zu hören, der Vergleich unserer Zeit, unserer 20er Jahre mit den 20er Jahren der Weimarer Republik. Damals wie heute, so die Idee, gab und gibt es dramatische weltpolitische und innenpolitische Ereignisse und die Demokratie ist bedroht. Damals gab es das Ende im Hitlerfaschismus und heute? Fragezeichen? Dass dieser Vergleich einer gründlichen historischen Betrachtung nicht standhalten kann, das ist auch dem neuen Buch des Journalisten und Autors Jens Biski zu entnehmen. Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934, so heißt es, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und Jens Biski wird es am 23. Januar gemeinsam im Gespräch mit Herfried Münkler und mit meiner Kollegin Natascha Freundl im Berliner Renaissance-Theater vorstellen. Jetzt ist er schon bei mir im Studio. Oh, lange Vorrede, schön, dass Sie da sind, Jens Biski.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
Sehen Sie denn diese behaupteten oder vielleicht ja auch gewünschten Parallelen zwischen uns heute und vor 100 Jahren, 20er Jahre Weimarer Republik?
Ja, es gibt Dinge, die sich 1929, 30 ereignen, die einen sehr an die Gegenwart erinnern. Denken wir an das Jahresende 29. Bauern protestieren, keiner findet eine Antwort auf diese Proteste. Die Unternehmensverbände attackieren, dass die öffentliche Hand zu viel Geld ausgibt und dass der Sozialstaat zu teuer ist. Es taucht ein Haushaltsloch auf und keiner weiß, wie man es stopfen soll. Darüber zerstreitet sich eine Dreierkoalition. Das klingt alles vertraut und doch sind die Verhältnisse ganz anders. Im Unterschied zu damals etwa hat Deutschland heute überhaupt kein Problem, Kredite zu bekommen auf den internationalen Finanzmärkten. Wir haben nicht Hunderttausende in paramilitärischen Verbänden in Uniform auf den Straßen. Und die nationale Opposition, die sich 1929/30 formiert, die haben wir so auch nicht. Es geht in dem Buch um den Aufstieg auch Hitlers, vor allem aber erzähle ich die Geschichte, wie die faschistische Koalition, das war ein Bündnis, in dem die Nationalsozialisten anfangs die kleinste Kraft waren, die schwächste Kraft, die Macht ergreift. Ja.
Warum setzen Sie 1929 ein? Warum nicht früher? Könnte man ja jetzt, weiß ich nicht, Anfang der 20er anfangen mit dem Kaputsch oder Hitler in München oder wie auch immer. Warum 29?
Ja, man könnte mitten im Ersten Weltkrieg wahrscheinlich okay. anfangen, in dem Moment, in dem Ludendorff und Hindenburg die dritte oberste Heeresleitung übernehmen.
Dann wären es nicht 600, sondern 1200 Seiten geworden.
Ja, das wollte ich nicht. Mich hat was anderes interessiert. Was passiert, wenn Leute merken, ein Problem kommt zum anderen, eine Krise kommt zur anderen und sie finden keine Lösung. Sie kommen in so einen Strudel, der jede Vorstellung von Normalität und das gewohnte Leben zerrüttet. Das beginnt 1929. An mehreren Stellen im Buch erzähle ich auch von Ereignissen, die vorher stattgefunden haben. Aber
Sie setzen ein mit Gustav Stresemann.
Ich setze ein mit dem Tod Stresemanns. Das ist mir ganz wichtig.
Genau. Warum?
Das ist am 3. Oktober 1929. Er stand für die Normalität der Republik. Er war Außenminister, 1923 kurz Reichskanzler gewesen. Er hat es geschafft, dass die Währung halbwegs stabil war und dass Deutschland die außenpolitische Isolierung überwand. Und Zeitgenossen haben damals gesagt, er ist eigentlich die einzige Figur, die es schafft, wesentliche Teile des Bürgertums im Lager der Republik zu halten. Das meinten die damals warnend. Als er starb, es hat sich bewahrheitet. Es gab da niemanden. Ich setze auch mit Stresemann ein, weil der vor dem Börsencrash in New York gestorben ist, um zu sagen, nicht diese ökonomischen Katastrophen, die sich dann ereigneten, eine Krise unvorstellbaren Ausmaßes, haben zum Erstarken der faschistischen Koalition geführt, sondern auch eigene Probleme, die es vorher schon gab. Deswegen fange ich etwas früher an. Ja.
War Stresemann im Prinzip wie so eine Art politischer Pragmatiker, der diese ganzen widerstrebenden, gegensätzlichen, auseinanderdriftenden politischen Kräfte in der Weimarer Republik noch hat zusammenhalten können?
Ist das Stresemann hatte einen klaren Blick für Realitäten und begrüßte es nicht, aber akzeptierte, dass Deutschland den Krieg verloren hatte und seine Stärke wiedergewinnen musste auf nicht militärischem Wege. Und er war besonders, weil er den Schlagworten nicht mal der eigenen Partei immer geglaubt hat. Er glaubte nicht an Parolen. Er war eine seltene Kombination für ein sehr starkes Deutschland. Im Ersten Weltkrieg hat er immer für Annexionen geworben und er war zugleich für innere Demokratisierung, also für die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts, für die Akzeptanz der Gewerkschaften. Normalerweise ging das beides nicht zusammen. Und in dieser Kombination ist er der größte Staatsmann, wie man mal gesagt hat, der Republik geworden.
Und dann mit seinem Tod hat der Republik etwas ganz Entscheidendes gefehlt. Jetzt ist ja die Frage, welche Feinde der Republik haben da, Feinde der Demokratie, haben da eigentlich gegen die Weimarer Republik gearbeitet? Es gab etliche. So viel kann man sagen.
Es gab sehr viele. Sie haben in Wahlen, in freien Wahlen nicht die Mehrheit erreicht. Dazu gehören die Veteranen des Krieges, die sich im konservativen Frontsoldatenbund der Stahlhelm organisiert haben. Dazu gehörte die Deutschnationale Volkspartei, die unter Alfred Hugenberg jede pragmatische Politik abgelehnt hatte, radikal auf Oppositionsrepublik ging. Dazu gehörten vaterländische Verbände, intellektuellen Zirkel und schließlich die Nationalsozialisten, die 1923 versucht hatten, Mussolini zu imitieren und einen Marsch auf Berlin zu organisieren. Als das gescheitert war, haben sie dann gelernt und haben gesagt, nein, wir versuchen das jetzt auf legalen Wegen.
Und wo, von wem wurden sie auf diesem Wege unterstützt? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wenn wir auch einen Vergleich zu ziehen versuchen zu unserer heutigen Zeit.
Zum Beispiel wurden sie vom Stahlhelm unterstützt. Der Stahlhelmführer Selte war dann auch Minister im ersten Kabinett Hitler und blieb es bis ans Ende des Dritten Reiches. Und im Stahlhelm waren junge Radikale, die fanden, die Nationalsozialisten sind eigentlich viel energischer als wir, uns fehlt diese Kraft. Es waren die alten Eliten, die vor allem in der Deutschen Nationalen Volkspartei waren, aber nie Massen mobilisieren konnten. Und dann gab es junge intellektuelle Desperados, nenne ich die, die glaubten, sie leben in einer revolutionären Situation am Vorabend einer großen Entscheidung. Jetzt würde die Welt ganz anders werden. Und auch die haben zu dieser besonderen Atmosphäre beigetragen, in der alles den Nationalsozialisten zugute kam.
Also wie so eine Art Sehnsucht nach einem grundsätzlichen Neustart, vielleicht
ja,
noch eine Art von Revolution.
Das war eine revolutionäre Stimmung zumindest, keine revolutionäre Situation. Aber sie haben im Grunde auch die Welt der Väter abgelehnt. Also das 19. Jahrhundert mit dem Kult der Mäßigung und der Mitte und den bürgerlichen Tugenden, das war für sie untergegangen im Ersten Weltkrieg.
Ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen, weil ich frage mich schon die ganze Zeit, auch als ich Ihr Buch gelesen habe, wo war eigentlich die bürgerliche Mitte? Also das, was wir im besten Sinne als konservativ bezeichnen. Konservativ im Sinne von werterhaltend und wertorientiert. Kann man jetzt sagen, welche Werte auch immer, für die sich konservative Kräfte einsetzen, kann man darüber diskutieren. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal okay. Wo waren die?
Das ist eine komplizierte Frage, spielt eine entscheidende Rolle in dem Buch, weil es sehr unterschiedliche Leute waren. Also nehmen wir zwei Beispiele. Hjalmar Schacht, Präsident der Reichsbank, später dann auch im Dritten Reich. Der fängt die Republik an zu attackieren, obwohl er auf der linksliberalen Seite in die 20er Jahre gestartet ist, die Republik zu kritisieren, weil er findet, dass er eine falsche Finanzpolitik betreibt und weil er findet, dass er eine zu kleine Rolle in dieser Republik spielt. Und er findet dabei viel Unterstützung auf Seiten der Wirtschaft, aber auch unter jüngeren Leuten. Und daneben gibt es, und den würde ich immer zum Bürgertum zählen, jemanden wie Thomas Mann, also was ist bitte deutsches Bürgertum, wenn nicht Thomas Mann?
Lübeck und München, genau.
Der gesagt hat, als die Nationalsozialisten zweitstärkste Kraft geworden sind im Herbst 1930, das ist ein Irrweg, liebes deutsches Bürgertum, wenn du deine Tradition ernst nimmst, dann gehörst du an die Seite der Sozialdemokratie. Und die Republik war wesentlich ein Produkt der Sozialdemokraten, der dann wirklich so was Erhaltenes hatte und die ganze Zeit für die Wiederaufnahme der Stresemann-Politik geworben hat. Und dann gab es junge Leute wie Studenten und die waren sehr früh schon Mitte der 20er Jahre für die Republik verloren.
Weil?
weil sie fanden, dass diese Republik ihren Bedürfnissen nach einem starken Deutschland nicht entspricht, dass sie ein fremdes System ist, dass sie auf Verrat beruht. Und sie nahmen dafür auch materielle Nachteile in Kauf. Die haben staatliche Hilfe für Mensen dann abgelehnt, obwohl sie hungerten oder nicht ausreichend ernährt waren, weil sie sagten, nein, wir wollen keine Juden und wir wollen Wehrertüchtigung statt Speisung.
Ein ganz gefährliches Gebräu, was sich da eigentlich über viele, viele Jahre zusammengemischt hat und auch von außen zusammengemischt wurde, würde ich mal sagen. Liegen da auch in dem, was wir jetzt hier besprochen haben, die wesentlichen Unterschiede nochmal zu unserer Situation heute nochmal, nachdem wir das so ein bisschen aufgerollt haben, wo die Unterschiede liegen? Sind das die wesentlichen oder sehen Sie nur andere?
Das sind einige. Ich würde noch andere sehen, wenn man schaut, wie es weitergeht nach diesen sehr ähnlich wirkenden Krisenmomenten 29/30. Es fehlen Figuren wie der Reichspräsident Paul von Hindenburg, ohne den Hitler nicht Reichskanzler geworden wäre. Es fehlen dem katholischen Zentrum lange angehörende Intriganten wie Franz von Papen, der also vor allem die Republik kaputt machen wollte. Es gibt diese Unterstützung durch alte Eliten auf einflussreichen Positionen für Gegenkräfte nicht. Es gibt aber, muss ich ehrlich sagen, im Moment auch keine radikale Kraft im Lande, die man irgendwie sinnvoll mit der NSDAP gleichsetzen könnte.
Ja, das auch
kann man mit der KPD im Moment keine.
Ja, da hängt dann der historische Vergleich natürlich, ne, ganz klar. Nun haben Sie Ihr Buch ja die Entscheidung genannt, was zumindest nahelegt, also zumindest die Interpretation nahelegt, dass es Entscheidungsmomente gegeben hat, dass da irgendjemand eine Entscheidung getroffen hat, nicht in diese Richtung zu gehen, sondern in eine andere. Welche Entscheidungsmomente wären das denn und wer hat sie getroffen oder sind das so viele, dass man dann doch besser Ihr Buch liest?
Also ich freue mich über jeden, der zu diesem Buch greift. Es gibt hunderte, tausende Entscheidungsmomente im Privaten und auf der großen politischen Ebene ist ganz entscheidend der Abschied von der parlamentarischen Regierungsform. Das ist im Frühjahr 1930 und dann im Herbst 1930 nach dem großen Wahlerfolg der Nationalsozialisten der Verzicht darauf, wieder zur parlamentarischen Regierungsform zurückzukehren. Man regiert dann mit Notverordnungen, die der Reichspräsident unterschreibt. Ganz entscheidend ist die Bankenkrise des Jahres 1931. Eine Krise, die das ganze Weltfinanzsystem erschüttert, in Deutschland verheerende Auswirkungen hat. Und dann die Wiederwahl Hindenburgs im Frühjahr 1930 zum Reichspräsidenten. Schauen Sie sich den Wahlzettel an. Ein republikanischer Kandidat stand nicht darauf. Es standen nur Gegner der Republik darauf. Und die Freunde der Republik haben sich eingeredet, Hindenburg sei ein Verteidiger.
Dem man vertrauen
könne. System. Jemand, dem man vertrauen könne. Er hat diesen Verdacht ausgeräumt, indem er dann relativ schnell Franz von Papen eine Blanko-Vollmacht gegeben hat, die sozialdemokratisch geführte Regierung in Preußen in einem Staatsstreich abzusetzen.
Jens Biske, jetzt haben wir einige wenige Themen Ihres Buches angesprochen. Was ich mich noch frage, ist, inwieweit hat das eigentlich zu tun mit Ihrem tollen, das habe ich auch gelesen, Vorgängerbuch Berlin? Welche gibt es da eine Verbindung von Berlin zu die Entscheidung zur Weimarer Republik?
Ja, mich haben in Lesungen immer wieder Leute gefragt, wenn Berlin in den 20er Jahren so toll war, wie Sie da schreiben, und so lebendig, interessant, warum ist das dann so schnell und so klanglos untergegangen? Gute warum Frage. Konnte es so leicht zerstört werden? Und da gibt es so ein paar Antworten, aber mir kommt es immer darauf an, zu vergegenwärtigen, also so zu erzählen, dass man sich vorstellen kann, was passiert ist, dass man gleichsam auch mit den Augen von Zeitgenossen auf Ereignisse schaut. Und deswegen habe ich gesagt, ja, da muss ich noch mal ran, da muss ich noch was machen. Und dann hat mich natürlich erschüttert und irritiert, wie viele heute so leichtfertig von einer Wiederkehr der 20er Jahre reden. Das ist ja oft die Weigerung, das Neue heute zur Kenntnis zu nehmen, genau hinzuschauen. Und für mich ist das oft mit so einer Geste verbunden, naja, wir wissen schon, wie es läuft. Nein, wir wissen es nicht. Das kann man vor allem aus der Endzeit der Weimarer Republik lernen, dass man sich nicht einbilden soll, dass man wisse, wie es weitergeht.
Herr Bisky, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio und für das Gespräch.
Vielen Dank.
Jens Bisky zu Gast auf Radio 3. Sein Buch Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934, das ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 43 Euro im Buchhandel. Und Jens Bisky wird es, nee, habe ich, 34, typischer Zahlendreher, ich bin so schlecht in Mathe, dass mir sogar sowas unterläuft. Also 34 Euro, nicht 43. Und Jens Bisky wird es am 23. Januar, vielleicht ist deswegen der Dreher zustande gekommen, gemeinsam mit Herfried Münkler und mit meiner Kollegin Natascha Freundl im Berliner Renaissance-Theater vorstellen. Wir werden das dann auch live übertragen. Schon mal vormerken, 23. Januar.